Es war ein Tag wie jeder andere, als die Toten kamen. Zuerst wenige, ein Rinnsal verwirrter einzelner Leute, die durchs Stadtzentrum wanderten. Und als der Tag sich hinzog, kamen mehr und mehr dazu. Die Leute gingen aneinander vorbei, vermieden Augenkontakt, doch mit der Nacht kam auch der Hunger. Nun, auf den ersten Blick liest sich das wie eine Kurzmeldung über eine der beinahe alltäglichen Anschläge und Katastrophen, die in der Welt passieren. Wir haben verwirrte Personen, die ziellos umherwandern, Augenkontakt vermeiden, komplett auf sich selbst gestellt sind, fast wie traumatisiert oder doch zumindest unter Schock. Die Situation scheint auch nicht schnell zu klären, denn mit der Nacht und dem Fortschreiten des Tages kommt auch der Hunger, wenn da nicht das Wörtchen Tod drin vorkommen würde. Und damit herzlich willkommen, auch von meiner Seite, zum heutigen Halloween-Special mit dem Thema Diagnose Zombie, was Neuroplastizität und degenerative Zustände über das Gehirn verraten. Nun, als ich zugesagt habe, hier im Brain Café einen Vortrag zu halten und mir der 31.10. angeboten worden ist, da war das wirklich eine Steilvorlage, was das Thema betraf. Ich habe dann ein bisschen gegoogelt, ich hatte eine Idee und musste dann leider feststellen, dass ich nicht die Erste war, die diese Idee hatte, sondern dass, ihm sei hier auch Ehre gebührt, ist Dr. Steven Schlotzman. Seines Zeichens amerikanischer Psychologe, Harvard-Dozent und bekennender Horrorfan. Und er, wie auch ich als Forscher, wir haben so einen kleinen Tick. Das heißt, wir können gar nichts mehr an Bildmaterial ansehen oder anschauen, ohne dass der innere Forscher sich meldet und seinen Kommentar dazu gibt. Sprich, bei besonders realistischen Szenen, wie in James-Bond-Filmen, wird gesagt, ja, das geht ja gar nicht, der kann ja nicht darunter, das ist ja Physik. Andererseits, bei so Sachen wie Zombie-Filmen, sagt man gerne so, oh, was wäre denn wenn? Das ist ja gar nicht so unvertraut. Und genau diesen Gedanken in Bezug auf Zombies hat Dr. Slotzman weitergesponnen und hat darüber ein Buch verfasst, die Zombie-Autopsien, die geheimen Aufzeichnungen der Zombie-Apokalypse. Und ihm wie auch mir ist aufgefallen, dass das, was man so Standard als Zombie versteht, eine Vielzahl an neurologischen Symptomen aufweist. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt den armen Zombie mit seinen Symptomen und der würde wirklich eines Tages in eine Notaufnahme gehen und dem Doktor dort sein Leid klagen. Wo fehlt es uns denn? So, das wäre von vornherein ein bisschen schwierig, weil so ein Zombie hat, wie wir alle wissen, kaum Sprachvermögen. Da kommt mir so ein oder Gegrunze raus. Nehmen wir mal an, das wird er überwinden und er würde auch den Wartebereich mit seiner sozialen Inkompetenz, nennen wir es mal so, auch überstehen. Dann würde er sagen, okay, gekennzeichnet ist so sein Habitus eigentlich durch automatisiertes Handeln. Das heißt, was er sieht, macht er. Impulsiv und aggressiv spielt er auch mit rein, das heißt unglaublich schwer von irgendeiner fixen Idee abzubringen. Kein Sättigungsgefühl, das heißt ein Hirn nach dem anderen. Insgesamt aber träge und langsam und das mag zum Teil auch an seinem unsicheren Gangbild liegen, dieser Seemannsgang mit breiten Beinen, vorgestreckten Armen. Ganz zu schweigen mit den Gleichgewichtsproblemen, das heißt ein kleiner Stupser und der Zombie, man hat Zeit abzuhauen, würde ich sagen. Wenn das nicht ganz von der Tatsache abhängt, dass er eigentlich, tot ist. Als Neurologe und auch als Neurowissenschaftler kann man anhand dieser Symptome ganz schnell drei große Komplexe sehen. Das heißt, wir haben zum einen ein Bild unsicherer Gang- und Gleichgewichtsprobleme. Ein zweiter großer Komplex für uns ist das fehlende Sprachvermögen, die soziale Inkompetenz, dieses impulsive, aggressive Handeln, was wirklich nur mit Ziel und einer möglichen Lösung und keinem kreativen Denken verbunden ist. Und dieser allgemein träge Habitus und die Fresssucht. Tja, wird der Doktor dann sagen, Sie leiden an ANSD. So, was ist das? Das ist auf Englisch formuliert, das Ataxic Neurodegenerative Satiety Deficiency Syndrom oder übersetzt ins Deutsche eine neurodegenerative Erkrankung mit einem gestörten Gangbild und fehlendem Sättigungsgefühl. Gut. Aber welche Gehirnbereiche sind dadurch jetzt betroffen, dass dieses Bild ausgelöst wird? Möchte ich Ihnen jetzt eine kleine Tour nochmal durchs menschliche Gehirn gehen. Wir sehen hier ein menschliches Gehirn von der Seite betrachtet. Wir schauen auf links auf das Gehirn. Das heißt, hier vorne ist auch vorne. Das Auge wäre ungefähr hier angesiedelt. Und hier hinten befindet sich der Hinterkopf. Das Gehirn ist paarig angelegt. Das heißt, wir haben zwei Hemisphären, die ganz im Groben gespiegelt sind. Und mit ein paar Ausnahmen ist somit auch jedes Hirnareal doppelt vorhanden. Dabei ist jede Gehirnhälfte für seine gegenüberliegende Körperhälfte verantwortlich. Das heißt, wenn ich meinen linken Arm steuern möchte, dann mache ich das mit meiner rechten Hirnhemisphäre und umgekehrt. Im Groben lässt sich schon auf den ersten Blick zwei Bereiche unterteilen. Wir haben hier in Orange am unteren Bereich das Kleinhirn und dem gegenüber steht hier der komplette Rest, das Großhirn. Und obwohl das Kleinhirn jetzt nur wesentlich geringe Masse des gesamten Gehirns einnimmt, enthält es doch die Hälfte aller Nervenzellen, die das Gehirn hat. Das heißt, wir haben hier eine unglaublich dichte Packung an Nervenzellen. Man sieht hier auch in der Abbildung, wie viele einzelne kleine, feine Windungen es besitzt, im Gegensatz zu diesen vorhandenen, aber dennoch viel gröberen Windungen des Großhirns. Dabei sind die Nervenzellen im Kleinhirn nicht diffus angeordnet, sondern folgen einer ganz klaren Struktur. Wie auf Perlen aufgereiht, große Zellen, die miteinander in Kontakt treten. Wenn wir jetzt das Großhirn betrachten, möchte ich mit dem Occipital, dem Hinterhauptlappen, beginnen. Das ist die Sehrinde im Groben. Das ist das, womit wir sehen, wo der Input des Auges drin verarbeitet wird. Und ohne diese Sehrinde haben wir keinen bewussten Seheindruck, egal wie gut und wie funktional unsere Augen sind. Weiter nach vorne gehen, schließt sich der Parietallappen an. Der Parietallappen ist der Teil des Gehirns, der sensorische Eingänge mit motorischen Ausgängen verknüpfen kann. Sprich, wenn ich jetzt diese Flasche vor mir sehe, dann habe ich innerlich eine Repräsentation, wo sich diese Flasche in Bezug auf meinen Körper befindet. Und das Gehirn, vor allen Dingen der Parietalkortex, muss jetzt umrechnen. Das heißt, ich habe ein Bild auf meiner Netzhaut, das muss in Weltkoordinaten umgerechnet werden, damit dann wiederum in Körperkoordinaten mein motorischer Kortex genau weiß, wie stark muss ich meinen Arm heben, nach vorne strecken, um diese Flasche zu erreichen. Und diese Kombination von Sensorik und Motorik findet hier im Parietallappen statt. Ein weiterer relativ großer Bereich unseres Gehirns sind die Schläfellappen oder die Temporallappen, die so ungefähr auf Augenhöhe seitlich am Kopf, am Gehirn angebracht sind. Und diese Nähe zum Ohr gibt auch einen Hinweis dafür, was da drin eigentlich kodiert wird. Und das ist zum einen wirklich das Hören, der Sehleistung, aber auch so abstrakte Leistungen wie das Gedächtnis, Emotionsverarbeitung und auch so sehr komplexe Dinge wie Gesichtserkennung. Das wird zum Beispiel nicht hier hinten im Occipitallappen geleistet für den Seheindruck, sondern ist eine Stufe höher hierarchisch und im Temporallappen angesiedelt. Und last but not least, der Frontallappen. Sie sehen schon auf dem ersten Blick, dass das wirklich den größten Raum einnimmt im Großhirn. Und das hat einen guten Grund, weil das ist das, was uns zu Menschen macht. Das heißt, dort sind Sachen wie Moral, Wille, Persönlichkeit ganz bedeutend angesiedelt. Das ist das, was uns befähigt, Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen zu überdenken und dabei auch im Kontakt mit anderen Entscheidungen neu zu revidieren. Diese Selbst- und Fremdkontrolle, die durch den Frontallappen geleistet wird, all dies nennt man auch exekutive Funktion. Das ist ein ziemlich zugegeben lumpiger Oberbegriff für eine Vielzahl an Dingen und alle führen darauf zurück, was das ist, was eigentlich uns zum Menschen macht. Kommen wir jetzt zurück zu unseren ANSE-Zombies. Sprechen wir Problem 1 an, Gang und Gleichgewicht. Gut, ich möchte Ihnen den Fall einer 24-jährigen Frau vorstellen. Die lebte eigentlich ein ganz normales Leben mit Kindern, einer Ehe und hat schon seit längerem Probleme mit Übelkeit, mit Gleichgewichtsproblemen. Sprache ist ziemlich verwaschen und die Motorik insgesamt ist eingeschränkt und schleppend. Und diese Frau überlegt sich im Alter von 24, das doch mal wirklich von einem Arzt untersuchen zu lassen. Es wird also die gesamte Diagnostik in Gang gesetzt und unter anderem wird auch ein MRT-Bild gemacht. Das heißt, mit einem Magnetresonanztomographen werden Schnittbilder des Gehirns sichtbar gemacht. Und das ist so ein Bild. Auf dem ersten Blick vielleicht ganz normal. Wir sehen hier wieder das Gehirn, wie ich es Ihnen gezeigt habe, in der Seitenansicht, die Großhirnrinde, Nase. Und wir sehen hier, wo ich Ihnen das Kleinhirn präsentiert habe, ein großes schwarzes Loch. So. Und das liegt daran, dass diese Frau nie ein Kleinhirn gehabt hat. Das heißt, von Geburt an, das ist nicht degeneriert durch einen Unfall, diese Frau hatte nie ein Kleinhirn. Jetzt ist das Kleinhirn aber existenziell für flüssige Körperbewegung und Gleichgewicht. Und obwohl es so klein ist, hat es eine große Wirkung auf das Allgemeinbefinden. So. Nichtsdestotrotz war die Frau ja nun fähig zu gehen und ihr Leben zu leben. Die konnte erst im Alter von 4 Jahren gehen, stehen. Sie ist nie gelaufen und sie ist auch nie gesprungen, wie andere Kinder oder Jugendliche das tun, weil das einfach der Körper nicht hergab. Also hat irgendwas ihr trotzdem helfen können, zu gehen. Und da kommt die Chefetage, also unser Großhirn ins Spiel. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel gehe und sage, okay, ich kann mich nicht auf mein automatisches Körpergefühl verlassen. Was mache ich dann? Ich schaue, wo sind Kanten? Wie kann ich das vermeiden? Und muss wirklich mit Hilfe des Parietalkortex fast eine bewusste Umrechnung leisten, um von A nach B zu kommen und dabei nicht umzufallen. Für die Exekution wird auch wiederum das Kleine nicht genutzt bei ihr, geht ja gar nicht. Sondern das muss dann wirklich der motorische Kortex, das ist hier dieses schmale Band, im Frontalhirn leisten. Und Sie sehen, es gibt mehrere Auffangmechanismen, um so ein großes Defizit zu kompensieren. Jetzt ist aber nicht nur das Großhirn für solche Leistung zuständig, sondern wir haben ja auch noch ein tiefer liegendes Gehirn, praktisch ein Hirnstamm, ein Zwischenhirn. Und dort gibt es auch Schaltzentralen, die sich in dem Fall auch mit Koordination und Bewegung befassen. Und das sind die sogenannten Basalganglien. Basal, der Name sagt es schon, sie liegen tief im Gehirn. Und das ist eine Gruppe von verschiedenen Kerngebieten, hier in rot-orange eingefärbt, die sehr zentral sitzen. Und dort findet die Koordinierung und Kontrolle von flüssigen Bewegungsabläufen statt. Die sind zum Beispiel auch zuständig für Rhythmusverarbeitung in der Musik zum Beispiel. Oder, wenn eine Störung vorliegt, können sie zum Tourette-Syndrom führen, wo unstillbare Motorticks, das heißt kurze, unwillkürliche Bewegungen oder Lautäußerungen, den Betroffenen dazu zwingen, einfach Dinge zu tun. Die Aufgabe neben der Motorik ist also auch verknüpft mit einem Belohnungssystem, das heißt, um das Lernen einer Motorik voranzutreiben und ist damit auch ein wunderbarer Kandidat für Studien, die sich mit dem Suchtverhalten besprechen. Weil dort ist auch der Punkt, wo über eine Entscheidung gerichtet wird und wenn sie richtig war, ein Belohnungssystem in Gang gesetzt wird. Deswegen sind die Basalganglien auch an emotionalen Lernprozessen unter anderem beteiligt. Das heißt, den ersten Hirnkandidaten oder die ersten Kandidaten haben wir gefunden für Problem Nummer 1. Jetzt bleibt aber noch Problem Nummer 2, die soziale Kompetenz. die kaum vorhanden sind. Und all dieses, die automatisierten Handlungen, das Aggressive, spricht sehr stark für eine Störung dieser exekutiven Funktion. Der Frontallappen ist in der Evolution betrachtet auch ein relativ neues Gebiet. Das heißt, erst so ab dem Menschenaffen und später natürlich auch bei uns Menschen übernimmt der Frontalkortex immer mehr Funktion. Hier bei so niederen Affen, wie zum Beispiel dem Lemuren oder dem Koboldmaki, das sind so kleine, putzige, in den Bäumen lebende Affen, sieht man, dass eigentlich ein Großteil nur so aus Riechverarbeitung, großes Kleinhirn, aber vorne, frontal, ist keine starke Entwicklung. Erst hier mit dem Schimpansen, also mit dem Menschenaffen, findet eine massive Oberflächenvergrößerung statt. Das heißt, das Gehirn ist nicht mehr glatt von der Oberfläche her, sondern zeigt viele Wülste. Mit vergrößerter Oberfläche wiederum geht auch mehr Platz für Nervenzellen einher. Und das Ganze gipfelt quasi bei Menschen, wo andere Gebiete, wie zum Beispiel hier die Riechverarbeitung in Schwarz, immer mehr zurückgefahren werden zugunsten dieses Areals. Auch da gibt es Beispiele, die dem eines Zombies relativ nahe kommen. 1848, fällt da jemand zu was ein, zu dieser Jahreszahl, wo wir doch in Bochum sind. Richtig. Neben dem VfL möchte ich Ihnen auch noch Phineas Gage vorstellen. Phineas Gage war in diesem Jahr 25 Jahre alt, ein junger, kräftiger Mann, Familienvater, demzufolge auch verheiratet. Und Phineas Gage war Vorarbeiter bei der amerikanischen Eisenbahn. Im September 1848 stand der Bau eines neuen Gleises an, und zwar in einer sehr bergigen Region. Das heißt, Felsen müssen beiseite geräumt werden, um Schienen zu verlegen. Und seine Aufgabe war es, die Bohrlöcher zu verdichten. Das heißt, das Prozedere ist das folgende: Man bohrt ein Loch in den Felsen, man gibt Dynamit rein, füllt es mit Sand auf, verdichtet diesen dann mit einer Eisenstange und dann wird die Explosion eingeleitet und man kann den Schutt wegräumen. Im September des Jahres hat nur leider jemand vergessen, den Sand in das Bohrloch einzufüllen. Das heißt, Herr Gage kam an, hat seine Eisenstange in das Bohrloch reingeschleppt. Es kam zu einer Explosion und die Eisenstange schlug durch seinen Kopf. Von unten nach oben, praktisch unter dem Wangenknochen entlang, durch die Augenhöhle, durch die Schädeldecke und landete ein paar Meter weiter. Und er hat das überlebt. Das zum einen, ohne Notaufnahme, ohne Parametrics, die in, weiß nicht, 10 Minuten da sind. Er hat es überlebt, er wurde versorgt und er war danach körperlich als auch geistig, intelligenzmäßig wiederhergestellt. Allerdings hat sich sein Charakter komplett verändert. Das heißt, er ist verantwortungslos geworden. Er hat kein Interesse mehr an seiner Familie, er hat an seinem christlichen Glauben kein Interesse mehr gezeigt. Es kam zur Scheidung. Sein Beruf, in dem er ja eigentlich sehr verantwortungsvoll war, sonst wäre er nicht Vorarbeiter geworden, hat er an den Nagel gehangen. Und er hat sich einem Wanderzirkus angeschlossen. So. Das zeigt uns, wie wichtig der Frontalkortex einfach für das Handeln ist, für das Menschsein. Das heißt, Phineas Gage war nicht mehr in der Lage, sein Tun in Bezug auf andere zu hinterfragen oder zu kontrollieren. Vielleicht zu erkennen, dass manche Aussagen vielleicht in dem Moment nicht gerade angebracht sind oder sonstiges, sondern er hat einfach kaltschnäuzig sein Egoistentum durchgelebt und nur noch gemacht, was er wollte. Jetzt gibt es im Frontalkortex auch noch einen besonderen Typus Nervenzellen, die an diesem Empathieverhalten ganz stark beteiligt sind. Das sind die sogenannten Spiegelneurone. Vielleicht haben Sie davon schon mal was gehört. Das sind Neurone, die eine kuriose Eigenschaft haben. Die wurden zuerst beim Affen entdeckt und dort wurde bei einer elektrischen Ableitung dieser Nervenzellaktivität festgestellt, dass es Zellen gab, die haben reagiert, wenn der Affe eine Apfelsine gegriffen hat, um die sich schön ins Mäulchen zu stopfen. Soweit nichts Ungewöhnliches. Aber dann haben dieselben Zellen gefeuert, wenn der Experimenter nach einer Apfelsine gegriffen hat und wollte die selber zu seinem Mund führen. Und nur dann, das heißt nur, wenn exakt die gleiche Handlung durchgeführt worden ist, die der Affe auch durchgeführt hat. Und das wird immer noch heftig diskutiert, aber viele Wissenschaftler sind der Meinung, dass diese Spiegelneurone eine neuronale Grundlage für die sogenannte Theory of Mind sind. Das heißt, das Erkennen, dass ich selbst ein Individuum bin, dass Sie alle auch einzelne Individuen sind und dass ich alleine durch Beobachtung in der Lage bin zu erkennen oder vermeintlich zu erkennen, was Sie gerade denken, wie wohlgesonnen Sie mir sind oder auch nicht. Und deswegen ist es ein großer Schritt zur Empathie, der durch diese Spiegelneurone geleistet wird. Ein weiteres Zombie-Miserie, die er hat, ist natürlich die Aussprache. Und auch die Sprachzentren, die dafür verantwortlich sind, befinden sich im Frontallappen oder direkt daran benachbart, in unmittelbarer Nachbarschaft. Das sind zwei Areale. Im vorderen Bereich ein motorisches Sprachareal, benannt nach Herrn Broecker. Und im hinteren Bereich ein Areal, benannt nach Herrn Wernicke, die unterschiedliche Sachen leisten. Das ist auch einer der wenigen Ausnahmen, wo das Gehirn nicht paarig angelegt sind. Das heißt, diese beiden Gebiete gibt es nur in der linken Hemisphäre. Das heißt, ist die linke Hemisphäre betroffen, verliere ich einen Großteil meiner Sprechfähigkeit als auch meines Sprachverständnisses. Ist nur das Wernicke-Areal betroffen, kann ich wunderbar Wörter bilden, ich kann aber nicht verstehen, was sie sagen. Und das ist vielleicht die größere Misere, wenn man sich nicht ausdrücken kann, als der Extremfall, wenn das Broca-Areal betroffen ist. Das heißt, ich kann sie verstehen, aber ich kann ihnen leider nicht antworten. Das könnte man kompensieren. Diese Aphasie, das Fehlen der Wörter im Sinne einer Wernicke-Aphasie ist ein ganz schlimmes Los für die Betroffenen, sei es durch Schlaganfall etc., wohingegen eine Broca-Aphasie auch schlimm ist, aber doch kompensiert werden kann, zum Beispiel durch vielleicht Schreiben, Zeigen auf Bilder. Aber die Kommunikationsfähigkeit zu verlieren, wie das auch bei den Zombies vorhanden, das kann einen wirklich aggressiv machen, glaube ich. Und wenn ich aggressiv bin und ich habe keinen Frontalkortex, der mir sagt, so, jetzt mäßige dich mal, dann fallen all meine Emotionen eigentlich auf urzeitliche Hirnareale zurück. Das heißt, die Amygdala, der Mandelkern, den ich hier markiert habe, liegt sehr zentral im Gehirn, ist auch im Großen und Ganzen betrachtet auch sehr klein und ist ein Areal, was es schon selbst so uralte Arten wie Krokodile, die schon vor Millionen von Jahren auf der Erde waren, haben eine Amygdala. Und das ist das, was so Sachen steuert wie also allerlei Urinstinkte. Der Schreckreflex zum Beispiel. Das heißt, selbst wenn Sie keine Spinnenangst haben, Entschuldigung, aber irgendwo so im Rande Ihres Gesichtsfelds zuckt auf einmal was auf. Ich garantiere Ihnen, Sie gucken nicht erst hin, denken, ja, das ist eine Spinne oder huch, das ist eine Spinne, sondern Sie zucken erstmal. So, bevor dann noch irgendein Gedanke in Ihrem Gehirn dahin mal zu hinterfragen, ist es denn wichtig, kann es mich gefährden? Nein. Und das ist was, was die Amygdala leistet. Und wenn ich keinen Frontalkortex habe, der das moduliert, der wirklich ein Signal zur Amygdala schicken kann, um viele Reaktionen, die man gerne mal runterschlucken möchte, zu unterbinden, dann falle ich komplett auf dieses Areal zurück. Im Sinne des Zombies, der nun wirklich für seine Wut auch bekannt ist, würde ich eher sagen, ja, der hat kein Problem mit einer Unterfunktion der Amygdala, sondern eher mit der Überfunktion. Und das passt vielleicht auch zu manchen anderen Dingen, weil die Amygdala ist nicht nur für diese Schreckreaktion verantwortlich, sondern auch für so Sachen Atmung und Kreislauf. Das ist ja das, was beim Schreck auch hochfährt, ganz plötzlich. Das heißt, man wird rot im Gesicht, man kriegt so einen Adrenalinkick. Und das macht die Amygdala unter Umständen meistens. Die Geruchswahrnehmung, Sie kennen das, dadurch, dass die Geruchswahrnehmung unheimlich direkt auch mit der Amygdala gesteuert ist, gibt es so Sachen, die muss man nicht lernen. Das heißt, die Angst vor Brandgeruch, das Unangenehme an dem Leichengeruch zum Beispiel, was ein potenziell ja gefährlich für einen sein könnte. All das, was zu diesen negativen Emotionen führt, das ist schon praktisch urzeitlich verankert. Und zu guter Letzt unterliegt einer emotionalen Bewertung des Ganzen. Ist es gut oder ist es schlecht für mich? Das heißt, wir haben auch jetzt diesen exekutive Funktionenkomplex abgearbeitet und haben somit mit dem Frontalhirn das eines der Areal 2 gefunden. Problem 3 ist relativ einfach zu adressieren. Träge, langsam, Fressluft, Winterzeit in dem Sinne. Da gibt es vielleicht auch manche mit dem der Hypothalamus. Ich muss gestehen, was hier eingefärbt ist, ist nicht der Hypothalamus, sondern der wäre hier so klitzeklein, praktisch in diesem kleinen Bereich kurz davor angesiedelt. Und der Hypothalamus ist für unsere Homöostase zuständig, das heißt unseren inneren Zustand, dass der immer schön ausbalanciert ist. Das heißt, er reguliert Temperatur und Blutdruck, er ist für unseren Schlafrhythmus zuständig, wann wir schläfrig werden und wann wach, er steuert unseren Reproduktionszyklus und er ist auch beteiligt an Hunger- und Durstreaktionen. Wenn man bestimmte Areale des Hypothalamus reizt, kann man zum einen ein Sättigungsgefühl oder auch ein Hungergefühl ausnutzen. Andererseits ist es auch so, dass wenn wir essen und die Nährstoffe in unsere Fettzellen eingebaut werden, dann senden diese Fettzellen ein Signal zurück in unser Gehirn und sagen so, stopp, wir haben genug, wir sind satt. Und daran, in dieser Rückkopplung, ist auch der Hypothalamus beteiligt. Das heißt, wenn der gestört ist, hört man mit dem Fressen nicht mehr auf. Aber ich habe es mal nachgeguckt, also ein Schweinegehirn zumindest, aber ich nehme an, dass das menschliche nicht ganz anders ist. 1,5 Kilo, das ist schon ein solides Gehirn, hat 2000 Kilokalorien. Das heißt so, das ist so der Tagesbedarf. Mehr würde zu Fettleibigkeit führen, aber anscheinend nicht beim Zombie, wenn Blutdruck und Temperatur so hoch geregelt sind. Jetzt kommt nach der Diagnose die große Frage. Unsere drei Symptomkomplexe, was machen wir denn jetzt dagegen? Wie kann man denen helfen? Und da bietet sich zum einen ein großes Feld an, in dem ich auch persönlich forsche, das ist die Neuroplastizität. Das heißt, wie kann ich Nervenzellen dazu bringen, umzulernen und neue Aufgaben zu übernehmen? Auch da möchte ich Ihnen Philipp Dörr vorstellen, N30er Psychotherapeut mit eigener Praxis, Buchautor, passionierter Taucher. Und Philipp Dörr lebt seit 27 Jahren ohne rechte Gehirnhälfte. So. Es ist bedingt durch eine Epilepsie, die er sich durch einen Schlaganfall im Alter von 2,5 Jahren zugezogen hat und am Ende in 50 Anfällen pro Tag gipfelte. Und bei dieser hohen Rate entschließt man sich auch zu so drastischen Hirnoperationen, wie wirklich die komplette rechte Gehirnhälfte zu entfernen. Das führt in erster Linie erstmal zu Ausfällen. Das heißt, die linke Körperhälfte, die dadurch gesteuert worden ist, war überhaupt nicht mehr ansprechbar. Keine Motorik, es war komplett gelähmt, keine Sensorik, sein linkes Gesichtsfeld war beeinträchtigt. Andererseits ist es aber auch so, dass er ein Neglect, so nennt sich das, entwickelt hat. Das heißt, er hatte überhaupt kein Bewusstsein mehr dafür, dass er eine linke Körperhälfte hatte. Es gibt ein Ding, das schildert er auch in seinem Buch, seine Eltern haben ihm eine Armband oben in den linken Arm gemacht und gefragt, wie spät ist es? Und er hat gesagt, ja, woher soll ich denn das wissen? Das heißt, nichts ist mehr da. Aber im Alter von 11, als diese OP durchgeführt wurde, war er noch so jung, dass er wirklich durch Reha-Maßnahmen, Training, immer wieder bewusstes Einbinden der nicht wahrgenommenen linken Körperhälfte so weit ist, dass er, naja, es steht da, er ist Taucher, er hat mittlerweile seinen Führerschein gemacht, er kann gehen, er kann stehen und er hat auch sein Studium mit eigener Praxis durchbringen können. Und das zeigt, welches Potenzial Neuroplastizität eigentlich hat. Jetzt ist noch die Frage, gibt es jetzt Zombies oder gibt es jetzt keine? Jein. Also man bräuchte für einen Zombie ein Nervensystem, was klein ist, damit es komplett umprogrammiert werden kann, ohne ein Backup zu haben, aber komplex genug, dass ich eine Aufgabenteilung habe. Und zufälligerweise gibt es das auch im Tierreich, und zwar bei den Ameisen. Die haben ein Strickleiter-Nervensystem, und es gibt mehrere potenzielle Gefahrenquellen, die dazu führen, dass diese Ameise mehr sich auf den Rücken legt und nicht mehr isst. Ich habe zwei Organismen insbesondere rausgepickt. Das ist zum einen ein Pilz, Ophiocordyceps unilateralis, und ein Plattwurm, der kleine Leberegel. Und der Pilz, wir können alle beruhigt sein, den gibt es nur in Südostasien, nicht hier in Europa, führt dazu, dass nach einer Infektion einer Ameise, die ihr Verhalten komplett ändert. Das heißt, die macht atypische Dinge und kommt von ihrer bodenliebenden Lebensweise, klettert es Grashalme hoch, verbeißt sich dort, kann das nicht mehr lösen und verhungert. So. Das heißt, und an dieser exponierten Stelle wächst der Pilz dann aus dem Hinterkopf quasi der Ameise raus, bildet einen Fruchtkörper, um seine Sporen wieder zu verteilen, und der Fortbestand von Ophiocordyceps ist gesichert. Der kleine Leberegel hingegen, den gibt es auch hier in Europa. Den gibt es auch in unseren Breitenkreisen. Der ist ein bisschen perfider, weil der insgesamt 3 Organismen braucht, um sich zu vermehren. Der erste ist eine Schnecke. Das heißt, die Schnecke frisst Leberegel, Eier vom Leberegel. Die entwickeln sich und dann werden die hinten ausgeschieden. Das heißt, der Schnecke passiert gar nichts. Aber was sie macht, ist, sie liefert so wunderbar köstliche Schleimkügelchen, die wiederum von Ameisen gefressen werden. Jetzt wissen wir ja, dass Ameisen ganz schön anfällig sind für eventuelle Umprogrammierung. Und das passiert auch. Und genau wie beim Pilz, obwohl der am anderen Ende der Erde auftritt, kommt es dazu, dass die Ameisen auch da ganz untypisch Pflanzen hochklettern, sich festbeißen und das dann vor sich sehen und von dem Schafen oder Huftieren gefressen werden. Und das ist der Endwirt. Das heißt, dort sind dann die Eier bzw. die Larvenstadien, können sich da lustig vermehren, in der Leber und in der Galle ansiedeln und im schlimmsten Falle vielleicht zu einer Hepatitis führen. Glück gehabt, würde ich sagen. Kein Zombietum für die Schafe. Und damit möchte ich mich bei Ihnen bedanken und vor allen Dingen beim SFB. Sie waren ein tolles Publikum. Und damit nehme ich gerne Ihre Fragen entgegen.